Liebe Gäste, liebe Helfer, liebe Sponsoren, liebe Referenten, liebe Workshop-Teilnehmer, Workshop-Halter, liebe Catering-Mitarbeiter, Security-Helfer, Kinderparadies-Engagierte, Löt-Workshop-Teilnehmende und was alles noch. Ich möchte Sie oder euch ganz herzlich willkommen heißen zu den 20. Chemnitzer Linux-Tagen hier im Chemnitzer Hörsaalgebäude. Das Hörsaalgebäude, vor 20 Jahren hieß es das neue Hörsaalgebäude. Jetzt ist es nur noch das zentrale Hörsaalgebäude. Und als wir das erste Mal die Chemnitzer Linux-Tage hier veranstalteten, vielleicht war es auch das zweite Mal, meine Erinnerung ist nicht ganz so präzise, und wir kamen zu unserer Verwaltung und sagten, wir möchten das Haus mieten. Da war die Frage, ja, welche Räume wollen Sie denn mieten? Nein, nicht welche Räume, wir wollen das Haus. Nee, nicht das Haus. Welche Räume? Nee, alle. Wie alle? Na doch, alle. Und es hat eine Weile gedauert, bis wir uns arrangiert haben miteinander und eine Partnerschaft entstand, die jetzt über 20 Jahre währt. Und seit 20 Jahren versucht sich ein Team von sehr engagierten Mitstreitern, von denen nur ganz wenige jetzt gerade hier vorne mit mir auf der Bühne stehen, immer wieder etwas Neues auszudenken. Und zugegeben, die neue Straßenbahnlinie haben wir uns nicht selbst ausgedacht. Wir sind ganz froh, dass sie dieses Jahr hierher fährt. Neu ist in diesem Jahr vielleicht der Backtour-Contest von der Firma Secunet, für das sich noch nicht so viele Teams angemeldet haben. Deswegen ein kleines wenig Werbung. Wer noch möchte, und zeigen, dass er entweder hacken oder ein System härten kann, der ist herzlich willkommen. Die Anmeldung kann man wieder offen oder die Firma unten nimmt Direktanmeldungen entgegen. Morgen Vormittag prallen dann die Teams aufeinander. Ansonsten sei es von meiner Vorrede schon fast genug. Ich möchte jetzt das Wort an den Hausherrn der Universität übergeben, den Prorektor, Professor Max Eibel, der nicht nur Prorektor der Universität ist, sondern außerdem noch Professor der Medieninformatik und sich natürlich freut, dass er zum einen Mitglieder seiner eigenen Professur auch hier im Haus begrüßen kann und zum anderen natürlich auch rein fachlich an dieser Veranstaltung großen Anteil nimmt. Bitte schön, Herr Professor Eibel.
Ja, ich danke ganz herzlich. Können Sie mich verstehen? Das Mikro funktioniert hervorragend. Ich will Sie ganz kurz im Namen der Universität hier begrüßen, stellvertretend für den Rektor, der zurzeit leider nicht in der Stadt ist. Ich habe heute Morgen noch mit ihm telefoniert wegen einer anderen Geschichte und er endete das Telefonat mit Grüß mir den Pinguin. Und das will ich hiermit mit weitergeben. Ich will natürlich nicht nur die Mitglieder meiner Professur begrüßen, sondern vor allen Dingen natürlich auch alle anderen, die ich nicht fast täglich sehe, also Herr Professor. Es ist ein fantastisches Event hier. Wir sind sehr begeistert, dass wir so etwas über so lange Zeit hier in Chemnitz haben können und halten können. Das ist nicht selbstverständlich und das bedarf eines großen Engagements von vielen Mitstreitern über die langen Jahre hinweg. Mir ist gerade eben unten, als ich im Erdgeschoss war, jemand mit einem T-Shirt entgegengekommen. Da musste ich erst mal zweimal hinschauen. Da stand groß drauf, zweiter Chemnitzer Linux-Tag. Ist jemand hier, der schon beim ersten... Da oben, genau, das T-Shirt ist, was mir entgegengekommen ist. Ist jemand hier, der schon beim ersten Chemnitzer Linux-Tag dabei war? Sie waren schon beim ersten dabei und seitdem kontinuierlich oder sporadisch? Okay, aber wenn man sich es anschaut, so die Zahlen gehen ja sehr stark nach oben. Wir haben das, wenn es um den Bereich Informatik geht und Messen oder Konferenzen in der Informatik in Deutschland, nicht unbedingt immer, dass die Teilnehmerzahlen und das Interesse wächst. Vieles wandert ab, vor allen Dingen über den großen Teich. Hier bleibt das Interesse da und das liegt sicherlich an der Community, die hier auch rund um den Linux-Tag gebildet hat. Für diejenigen von Ihnen, die von auswärts kommen, die möchte ich natürlich ganz besonders herzlich begrüßen. Sie sind wahrscheinlich in einem der schönsten Hörsaalgebäude, die es in Deutschland gibt. Wenn ich Kollegen von anderen Universitäten hier habe, das ist mindestens der Teil, um den mich alle beneiden. Dieses Hörsaalgebäude ist wirklich fantastisch ausgestattet und vom Aufbau her auch fantastisch geeignet für solche Tagungen. Es ist von den neuen Gebäuden, die nach der Wiedervereinigung gebaut worden, sind so das älteste. Von daher heißt es tatsächlich nicht mehr neues Hörsaalgebäude, auch wenn es auf den Namen natürlich nach wie vor hört. Wenn Sie aus dem Fenster schauen, also in diesen Hörsälen sitzen, dann werden Sie feststellen, da ist ein großer dunkler Kasten, der einem die Sicht wegnimmt. Langjährige Besucher dieser Konferenz wissen vielleicht noch, dass man da mal einen sehr schönen Ausblick hatte. Der ist weg, weil dort die sogenannte Merch-Halle gebaut wurde. Das ist die Manifestation quasi eines Bundesexzellenzclusters, das einzigen, den wir hier in Chemnitz haben und der einzige, der in Deutschland sich mit dem Thema Leichtbau beschäftigt. Wir sind ja eine technische Universität, entsprechend stark ist natürlich auch die technische Richtung, vor allen Dingen der Maschinenbau, aus dem wir hier quasi hervorgegangen sind. Wir kümmern uns als Universität aber auch um andere Fächer, bis hin zu jetzt neuerdings auch der Lehramtsausbildung, die seit gestern auf dem Weg der Verstetigung ist. Aber das ist unsere Baustelle. Eine Konferenz wie diese, eine Universität wie alle, lebt davon, dass sich Leute stark engagieren, Leute mehr tun als einen klassischen 9-to-5-Job, sondern sich mit Herz für eine Sache begeistern können. Universitäten leben davon, dass Leute sich für eine Sache begeistern können und eben dadurch sowas entsteht wie diese Konferenz oder sowas entsteht wie Wissenschaft. Auch das ist nicht nachmittags um 5 zu Ende mit dem Stift auf dem Tisch. Das ist dann 20 Stunden, die wir da haben. Von daher passt diese Konferenz hervorragend in das wissenschaftliche Umfeld, in dem wir uns hier bewegen. Ich möchte im Namen des gesamten Rektorats, im Namen der ganzen Universität deshalb ganz besonders natürlich den Helfern hier danken dafür, wie viel sie hier aufgebaut haben. Ich weiß nicht, wie viele Leute Sie jetzt hier haben, die helfen. Eine Zahl?
Mitwirkende sind über 500, aber da sind auch Referenten und Aussteller und Sponsoren mit drin.
Kommen gleich noch. Erstmal nur die Helfer, die möchte ich ganz besonders, bei denen möchte ich mich ganz besonders bedanken. Die
machen 202.
202, die hier zusätzlich zu dem Tagesgeschäft das hier auf die Beine gestellt haben. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich natürlich auch für alle Aktiven, die hier Vorträge halten, Workshops organisieren und das Programm inhaltlich insgesamt ausfüllen. Ich möchte mich auch natürlich sehr herzlich bedanken bei all den Sponsoren, die das hier finanziell unterstützen und auch ermöglichen, eine Tagung auf diesem Niveau hier durchführen zu können. Auch das ist nicht selbstverständlich. Großen Dank. Seite aus. Ein Punkt, den ich hier besonders erwähnen muss, weil ich bin Prorektor für Lehre und Internationales und als Prorektor für die Lehre muss ich natürlich sehr stark immer begrüßen, wenn irgendetwas für den Nachwuchs getan wird. Auch das ist hier der Fall. CLT Junior ist ein Format, das ich ausdrücklich begrüße, hier ranzukommen, hier an die Technik, die Jugend heranzuführen. Ich kriege es von meiner Seite aus selber mit, meine Kinder sind gerade im jugendlichen Alter und beginnen sich für die Technik zu interessieren oder auch schon fast wieder zu desinteressieren. Das ist ein bisschen schwierig, wenn ich an meine Jugend zurückdenke. Da war es, wenn es um Computer oder Ähnliches ging, relativ einfach. Man hat sich rangesetzt, es gab ein paar bestimmte, sehr beliebte Programmiersprachen, hat dann angefangen, irgendwie rumzuhacken und hat dann seine ersten kleinen Programmchen gemacht. Das ist heute einerseits einfacher, weil es sehr viele didaktische Hilfsmittel gibt, um die Kinder und Jugendlichen zum Programmieren zu animieren. Auf der anderen Seite ist es aber auch unendlich viel schwerer, weil es so viel gibt, was man wissen muss, um wirklich tief programmieren zu können. Weil es so viel gibt, was man können muss, um aus dem didaktischen Korsett, sage ich mal, wieder rauszubrechen und völlig frei zu programmieren. Daher sind die Herausforderungen hier bei der Nachwuchsgenerierung nicht weniger geworden, als es früher der Fall war. Gut, das noch ein kleiner Exkurs von meiner Seite als Prorektor für die Lehre, worüber ich mich persönlich am meisten oder besonders freue. Ich wünsche Ihnen allen hier eine gelungene Veranstaltung, spannende Vorträge, spannende Workshops, einen regen Austausch, auch beim Social Event und wie ich gesehen habe, beim Cocktail. Ganz wichtig, dass das nicht zu kurz kommt. Und jetzt will ich nicht länger der Keynote im Wege stehen und bedanke mich herzlich bei Ihnen.
Vielen Dank an Herrn Professor Eibel. Wir feiern 20 Jahre Linux-Tage. Sie haben es gemerkt, es gibt dann ein paar kleine Extras auf den Tischen. Manche fragen sich, was wir über unsere Verbindung und so für Nachrichten geschickt werden. Eine Nachricht, die mich jetzt erreicht hat. Ralf, kannst du mal sagen, dass die leeren Tüten bitte hinterher auch wieder in die Mülleimer wandern? Wir haben keine Helfer, die alles wieder einsammeln. Okay. Die Bitte habe ich damit weitergegeben und jetzt warten Sie natürlich gespannt auf Frank Karliczek, den Gründer von OwnCloud. Und wir haben gesagt, ich mache keine große Vorrede, er will sich selbst einführen und ich übergebe das Wort. Bitte schön.
Dankeschön. Ja, es ist mir ein großes Vergnügen, heute hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin auf recht vielen Konferenzen unterwegs. Und die hier ist wirklich, ich finde es ganz außergewöhnlich angenehm und toll organisiert. Und es ist auch das absolut erste Event, wo man hier einen Snack bekommt zum Vortrag. Das ist wirklich, finde ich wirklich ganz bemerkenswert. Also vielen Dank an die Veranstalter und die ganzen Freiwilligen, die es möglich gemacht haben. Wirklich immer noch möglich. Mein Name ist Frank Karliczek. Der Titel meines Vortrags, ihr seht es auf Englisch hier, war ja Fork My Own Company and Project. Ich wurde gebeten, einen Vortrag auf Deutsch zu halten jetzt heute. Meine Slides sind allerdings auf Englisch. Ich hoffe, das ist dann trotzdem für alle verständlich. Genau, Frank Karliczek ist mein Name. Ich bin Open Source Mensch schon seit längerer Zeit. Ich habe nachgerechnet, 20 Jahre sind es dann jetzt. Ich habe angefangen im KDE-Projekt Ende der 90er, wo ich verschiedene Dinge gemacht habe. Ich habe dann das Open Desktop Netzwerk gegründet, Maintain kennt vielleicht der ein oder andere noch, in verschiedenen Bereichen aktiv gewesen, in einem W3C ein bisschen was gemacht. Aber ich glaube, hauptsächlich bin ich jetzt heute auch eingeladen hier als Gründer von OwnCloud und Gründer von Nextcloud. Was ja die interessante Situation ist, was jetzt auch das Thema des Vortrags natürlich hier ist. Ich möchte jetzt ganz kurz etwas über die Historie sprechen, damit meine ich jetzt auch meine persönliche Historie ein bisschen, weil das, glaube ich, für die Einordnung ganz interessant ist. Dann etwas zu OwnCloud, dann einige Gründe und einige Dinge, Herausforderungen, die aufgetaucht sind über die Zeit, Gründung von Nextcloud und dann so einen kleinen Überblick, wo wir als Nextcloud momentan sind. Gut, ich habe schon erwähnt, dass ich mit KDE angefangen habe, Ende der 90er, 20 Jahre her. KDE ist ja, gar nicht vorstellen, glaube ich, in der Runde, ist eines, ich weiß, die aktuellen Statistiken weiß ich nicht mehr, aber lange Zeit war es das zweitgrößte Open-Source-Projekt der Welt, nach dem Linux-Kernel, nach Contributern. Komplett Community-getrieben, es gibt kein Unternehmen, was dahinter steht, wirklich ein komplettes Community-Projekt. Jeder kann mitmachen, jeder kann committen. Es ist 100% freie Software, Open-Source. Und alle Entscheidungen über Strategie und neue Funktionen kommen aus der Community heraus. Es gibt natürlich keine Unternehmen oder irgendeine Person, die jetzt irgendwie die großen Entscheidungen hier trifft. Ich war zu der Zeit aktiv, wo auch, glaube ich, KDE so die Hochzeiten hatte. Das war da, wo man eigentlich jederzeit auf den Durchbruch des Linux-Desktops gewartet hat. Zwischen ja ein Running Gag. Dieses Jahr habe ich gehört, ja. Genau. Kommt bestimmt noch, aber momentan ist es noch ein bisschen schwierig mit dem dem großen Durchbruch. Auf dem Server hat es Linux ja weitgehend geschafft, kann man sagen, auf Mobiltelefonen auch, wenn man Android als richtiges Linux sehen will, ist nicht so wirklich Community getrieben, aber zumindest Linux. Aber auf dem Desktop ist es bekannterweise etwas schwierig. Ich habe mir da viele Gedanken gemacht damals, an was liegt das? Und da kann man natürlich jetzt lange philosophieren, aber ein interessanter Faktor, der mir damals schon aufgefallen ist, ist, dass von diesen ganzen Volunteers, diesen ganzen Freiwilligen, die mitgemacht haben, war es so, dass viele das Projekt dann auch nach einer gewissen Zeit auch schnell wieder verlassen haben. Und das liegt eben daran, dass viele der typische Contributor-Student ist oder in bestimmte Phase seines Lebens dann eben an dem Open-Source-Projekt mitarbeitet und dann irgendwann mal, verlässt man die Uni, gründet vielleicht eine Familie, hat andere Prioritäten, dann tritt es immer mehr in den Hintergrund. Ich habe mich immer gefragt, gibt es denn nicht eine Möglichkeit für so ein Community-Projekt wie KDE, eine Möglichkeit auch zu erzeugen, eine Situation zu erzeugen, dass die Contributor auch dabei bleiben können, dass sie auch davon leben können. Dann gibt es irgendwie ein Businessmodell, würde man BWLer sagen, eine Möglichkeit, dass man auch wirklich mit Open Sources hier Geld verdienen kann und wirklich halt Vollzeit Energie reinstecken kann und so dann vielleicht den großen Durchbruch erreichen. erreichen kann. Da wurde viel diskutiert, das hat sich jetzt im Guten und im Schlechten, weiß ich jetzt nicht. Gibt es da jetzt keine Möglichkeit? Allerdings ist es so, dass ich dann im Jahr 2010, jetzt vor ein bisschen über 8 Jahren, OwnCloud gegründet habe. Die Motivation kann ich ja mal kurz erzählen. Das war zu der Zeit, als die ganzen Cloud-Services immer populärer wurden. Dropbox natürlich zu der Zeit schon, aber auch andere Services wie Google Mail, Gmail, andere Services, die da auch sehr viel benutzt wurden von den Open Source-Szene. Da habe ich ein bisschen die komische Situation, dass man natürlich einen Linux-Desktop hat, wo man sagt, jetzt habe ich hier die Freiheit, habe ich meine Daten unter Kontrolle, da habe ich meine Software unter Kontrolle, da kann ich mitmachen. Aber dann benutze ich vielleicht gar nicht meinen eingebauten Mail-Client, sondern eine Website, Gmail, die überhaupt nicht. Das ist eine absurde Situation und das hat dann zur Gründung von OwnCloud dann geführt. OwnCloud habe ich dann von Anfang an eigentlich so nach dem Vorbild von KDE modelliert. So wie ich das gelernt habe, wie die Community-Prozesse funktionieren, wie man committet, wie auf den Mailinglisten, wie diskutiert wird. Das war für mich so, wie ein richtig gutes, gesundes Open-Source-Projekt funktionieren soll. So hat es mit OwnCloud auch angefangen. Als Lizenz habe ich die AGPL gewählt. Das ist ja vielleicht bekannt, das ist eine Abart der GPL, die, sage ich jetzt mal, so ein bisschen für Web-Services, Webseiten, für Server-Software optimiert ist in einigen Aspekten. Alles ist Community-getrieben. Jeder kann committen, das ist nicht so wie bei anderen Projekten, wo man erst irgendwie 5 Jahre eine Reputation sich erarbeiten muss und dann bekommt man irgendwann ein Commit-Recht. Nein, man kann einfach sofort committen und das Ganze ist dann wirklich sehr schnell in die Fahrt gekommen, hat sich wirklich sehr schnell eigentlich verbreitet. Wir haben dann die ersten Releases gemacht, 1.0, 1.1, 1.2 und so weiter. Wir haben die ersten Developer-Meetings gemacht, das war in meinem damaligen Büro, habe ich einfach an die Mailingliste geschrieben, wer möchte vorbeikommen. 5 Leute sind gekommen und dann haben wir das ganze Wochenende dann gehackt, durchgehend. Daraus ist so ein Running Gag auch entstanden, weil es war eigentlich so, dass wir eigentlich nur ganz kurz im Büro uns treffen wollten und dann eigentlich in die Kneipe gehen wollten. Und dann sind Leute gearbeitet und hat irgendwas gehackt und dann waren wir gerade kurz davor, irgendein Feature fertig zu bekommen und dann hat man gesagt, nur noch 5 Minuten, only 5 more minutes. Und dann nach 5 Minuten war da der Nächste, wieder kurz vor irgendeinem Durchbruch. Dann nochmal 5 more minutes und ja, only 5 more minutes war ein ganz wichtiges Passwort von OwnCloud so für eine gewisse Zeit. Das war so ein bisschen der Running Gag. So, das war das erste Entwicklertreffen. Wir haben da wirklich sehr schnell auch Benutzer bekommen und das Ganze hat sich so entwickelt, dass selbst Firmen dann angerufen haben und gesagt haben, hey, Software, die benutzen wir hier auch, können wir hier vielleicht jemanden, können wir Support kaufen, können wir hier irgendwie mal jemanden bezahlen, irgendwie Features implementieren. Also man hat im Prinzip nicht gemerkt, das Ganze nimmt Fahrt auf und dann war die Frage, die ich mir gestellt habe, okay, kann ich jetzt hier eine Möglichkeit erzeugen, wie was ich bei KDE nicht geschafft habe, dass die Menschen wirklich davon leben können. OwnCloud als Beruf zu machen, das Ganze als sustainable Lösung weiterzuführen. So, es war dann so, dass 2011, also 1,5 Jahre danach, ich in Kontakt gekommen bin mit 2 anderen Personen und man diskutiert hat, okay, wir könnten ja da ein Unternehmen gründen. Wir könnten da ja ein Startup gründen. Wir haben zusammengesetzt, okay, wir machen das jetzt. Wir haben die Rollen aufgeteilt. Einer hat eine CEO-Rolle übernommen, jemand anders hat Sales und Marketing gemacht und ich war der CTO. Und wir haben dann gesagt, es war Idee von einer Person, aber ich habe das mitgetragen, dass wir gesagt haben, gut, wir machen das gleich richtig, in Anführungszeichen. Wir machen das nicht in Deutschland, weil in Deutschland, da kann man vielleicht Autobaus, aber Software hat man keine Ahnung, in Silicon Valley, okay, ist vielleicht ein bisschen teuer, aber Boston, USA, da weiß man richtig, wie das Software-Business funktioniert. Wir gründen die Firma gleich in Boston. Und natürlich nehmen wir auch gleich Venture Capital, weil wenn wir das ja richtig groß machen, richtig toll machen, das war so die Idee. Jetzt ist es natürlich so, dass man derjenige, der sich mit Venture Capital ein bisschen beschäftigt, der weiß, dass natürlich da gewisse Interessen dahinter sind. Dann geht es darum, möglichst schnell, möglichst groß zu werden, möglichst reich zu werden natürlich auch. Und wenn es nicht funktioniert, dann hört man auch ganz schnell wieder auf und macht was anderes. Also da geht es wirklich um richtig schnelles Wachstum. Win fast, fail fast. So, das hat dann dazu geführt, dass man dann, als man dann angefangen hat, mehr Leute einzustellen, hat man dann auch schnell Leute eingestellt, die eigentlich Open Source nicht wirklich kannten, dieses ganze die Community-Kultur nicht wirklich kannten. Dann waren ziemlich schnell dann große Teile des Management-Teams, dann so typische amerikanische IT-Manager, wo es dann Schwierigkeiten gab, wie das denn Ganze zur Open-Source-Community zusammenpasst. Das hat dann dazu geführt, dass Probleme entstanden sind. 2015, 2016, also ein bisschen später, war es dann sehr deutlich, dass es das Management, Investoren und die Community einfach ganz andere Interessen haben, ganz andere Vorstellungen haben, ganz andere Sprache sprechen. Auf der einen Seite gibt es der typische Open-Source-Entwickler, wenn er mitmacht an der Software, wenn er seine Patches reinbringt, seine Features entwickelt, ist Sustainability interessiert. Das ist auch eine der Kernprinzipien von freier Software, weil das ist halt, was man erzeugt, sozusagen langfristig erhalten und weiterentwickelt werden soll. Als typischer Investor geht es natürlich darum, jetzt ganz schnell Geld zu verdienen. Das hat dann wirklich zu Reibungen geführt. Da kann ich im Detail gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Aber im Prinzip war es dann so, dass dann Contributor angefangen haben, das Projekt zu verlassen. Dann angefangen, würde ich zu sagen, ja, das ist jetzt mal ganz schön, aber jetzt mache ich hier nicht mehr mit. Das ist ja hier alles zu VC getrieben. Vielleicht ganz kurz zum Geschäftsmodell, was OwnCloud gewählt hat. Das ist ein, erstens ist es so, dass das Ganze unter Dual-Lizenz stand und auch immer noch steht. Das heißt, die Software, das Server-Software ist zu Teilen AGPL, zu anderen Teilen ist es proprietär. Dann aber die Teile, die AGPL sind, die bekommt ein Kunde auch noch unter einer anderen Lizenz, also Dual-Licensing. Was dann erfordert, dass jeder Contributor zu dem Code seine Rechte an das Unternehmen abgeben muss und dann deswegen die Firma die kompletten Rechte an der Software hält, dadurch in der Lage ist, die Software unter verschiedenen Lizenzen zu machen. Außerdem ist es so, dass es ein Open-Core-Geschäftsmodell ist. Das bedeutet, es gibt eine Enterprise Edition und es gibt eine Community Edition. Community Edition ist Open-Source-freie Software, AGPL. Und die Enterprise Edition, die hat dann mehr Features, die hat dann die professionellen, tollen Features und die ist nicht Open Source. Nennt man Open Core. Das hat zu der Situation geführt, dass es Konflikte gab zwischen der Community und der Firma, weil es ist natürlich so, dass das Interesse der Firma natürlich war, möglichst viele Funktionen in die Enterprise Edition zu packen und nicht in die Community Edition, weil das natürlich ein Hebel ist, das Ganze zu verkaufen. Wogegen dann die Community das natürlich dann anders sieht. Es gab dann auch Situationen, dass Community-Contributor ein bestimmtes Feature entwickeln wollte und dann gesagt wurde, das darfst du jetzt nicht in den Code reinpacken, weil das Feature haben wir schon in der Enterprise-Version, in der Bezahlversion. Und wenn du das jetzt hier quasi ein Open-Source-Feature entwickelst, dann fehlt uns das Argument, das Ganze verkaufen zu können. Das war so eins. Ich gehe inzwischen davon aus, dass dieses Open-Core-Geschäftsmodell grundsätzlich nicht stabil ist. Eigentlich ständig diesen Konflikt hat zwischen Community und Firma. Der ist so nicht aufzulösen. Und ist natürlich keine Win-Win-Situation mehr, wenn wir zusammenarbeiten. So, dann gibt es noch Dinge wie Probleme bei Produktmanagement. Eine typische Firma, die möchte Planbarkeit haben, der möchte genau wissen, wann ist denn die nächste Version fertig, welche Funktionen sind da drin, wer macht dann was. Kunden wissen, das müssen wir ihnen versprechen. Wenn es aber ein Community-Prozess ist, wo einfach jeder jedes Feature entwickeln und committen kann, dann ist es manchmal unplanbar. Es gab dann so Fälle wie, das ist vielleicht eine lustige Anekdote, und zwar, ich weiß nicht, ob der eine oder andere sich noch daran erinnert, dass es gab irgendwann mal OwnCloud 2.0, dann gab es 3.0, dann gab es 4.0 und dann gab es 4.5. Und dann gab es 5.0 und 6.0 und so weiter. Jetzt fragt man sich, warum gab es eigentlich eine Version 4.5? Das liegt daran, dass jemand hat unseren Investoren versprochen, dass eine bestimmte Funktion in OwnCloud 5 enthalten sein wird. Und die ist nicht fertig geworden. Deswegen konnte man es nicht OwnCloud 5 nennen, sondern musste es 4.5. Also da kann man sich dann schon vorstellen, welche seltsamen Abhängigkeiten da entstehen, was für komische Entscheidungen da notwendig waren, um das Ganze irgendwie zusammenzuhalten. Die Investoren, das sind amerikanische Investoren, amerikanische VCs, die haben das Interesse gehabt, speziell das Unternehmen am amerikanischen Markt wachsen zu lassen, also amerikanische Kunden zu gewinnen, weil das liegt daran, man möchte ja dann auch wieder einen Exit haben, man möchte das Unternehmen dann wieder verkaufen und kann man natürlich am besten an eine amerikanische Firma verkaufen. Und wenn die Firma jetzt gar keinen amerikanischen Kunden hat, nur europäisch oder asiatisch, ist das irgendwie ein bisschen blöd. Deswegen war es ganz, ganz wichtig, amerikanische Kunden zu gewinnen. Was man verzweifelt versucht hat, was aber sehr schlecht funktioniert hat, weil in den USA natürlich wird dieses Datenschutzthema gar nicht so richtig, das Verständnis nicht so da ist wie in Europa zum Beispiel. Gab es dann so interessante Diskussionen mit Kunden wie, ich kann meine Daten noch bei Dropbox speichern, was ist jetzt wirklich so der Vorteil von sowas wie OwnCloud? Ist doch auch eine Firma, die steht hier ein paar Straßen weiter, aber ist doch auch hier. Und wenn man dann argumentiert hat, ja, aber OwnCloud ist dann sicherer. Ja, aber Dropbox, die haben irgendwie 500 Sysadmins und 500 Firewalls. Nur 2 Firewalls und 3 Sysadmins, also es ist viel unsicherer. Also sprich, dieser ganze Wert ist der eigentliche Gedanke, dass man was selbst hosten möchte, weil man so eine Kontrolle haben möchte und Public Clouds nicht traut. Das war in den USA, das Verständnis einfach nicht so da. Das heißt, es ist eigentlich nie wirklich gelungen, im amerikanischen Markt Kunden zu gewinnen, was dann auch wieder ein Problem war. Das heißt, im Prinzip zusammengefasst war es dann 2015, 2016 so, dass die Community nicht glücklich war mit der Situation, dass die Mitarbeiter auch nicht glücklich waren, weil viele der Mitarbeiter, speziell aus der Entwicklung, kommen natürlich aus dem Open-Source-Bereich und haben das Ganze irgendwie nach außen auch verkaufen müssen, mittragen müssen. Das war nicht immer einfach. Und die Kunden waren auch nicht zufrieden, weil das Open-Core-Geschäftsmodell natürlich so ein bisschen leidet in die Irre eigentlich. Weil man denkt, man hat hier eigentlich Open-Source im Einsatz, aber dann das Ganze kauft, dann bekommt man die Enterprise-Version und die ist nicht Open Source und darf ich dann auch nicht mehr benutzen, wenn ich aufhöre zu bezahlen. Das heißt, eigentlich ist es nicht wirklich Open Source, es ist eigentlich nur Marketing Open Source. Kunden waren mit der Situation auch nicht zufrieden. Und letztendlich ist das Unternehmen dann durch diese Spannung dann auch in Schieflage geraten. Das war die Situation. Ich habe versucht, das Ganze von intern zu reparieren. Das ist mir nicht wirklich gelungen. Das ganze Baby von der Community und von meinen Kollegen aus der Entwicklung und von mir war gefährdet. Jetzt ist es so, dass wenn das jetzt eine proprietäre Software gewesen wäre, dann hätte man natürlich wie ganz viele andere Startups einfach Laden geschlossen, sag ich mal, und wir hätten uns alle einen anderen Job gesucht und dann macht man eben was Neues, so wie es in der Startup-Welt eben funktioniert. Das wäre natürlich ein bisschen schade gewesen, weil die Software an sich war ja schon gut und die Kunden und User waren eigentlich schon auch ganz happy und wir haben unsere Arbeit eigentlich auch schon gemocht. Aber das wäre eben das Ergebnis gewesen. Jetzt ist es so, dass das Ganze natürlich zumindest zu großen Teilen, ja nicht 100%, aber zu großen Teilen Open Source Lizenz stand. Und das hat letztendlich dann die Möglichkeit eröffnet, das Ganze zu fixen, zu reparieren und nochmal das Ruder rumzureißen. Das hat letztendlich dann zum Nextcloud Fork geführt. Das heißt, es war in 2016, dass 12 Kernleute dann aus dem OwnCloud-Unternehmen dann ihn verlassen haben und ein neues Projekt, ein neues Unternehmen namens Nextcloud gegründet haben. Das hat eben natürlich den Hintergrund, ist ja klar, dass das Trademark natürlich der anderen Unternehmen natürlich gehört hat, dass man deswegen einen neuen Namen gebraucht hat. Andere Dinge wie Software konnte man natürlich aufgrund der Open Source Hintergrund natürlich weiterverwenden. Aber den Namen musste man wechseln und so kam es eben dann zu Nextcloud. Das Erste, was wir gemacht haben, ist, wir haben uns eine Woche eingeschlossen in ein Haus, was da zur Verfügung stand, in Stuttgart, und haben Brainstorming gemacht, was zusammengesetzt und überlegt, okay, was war gut, was war schlecht, was müsste man anders machen wie kann das Ganze zukünftig funktionieren, dass es eben für die Community, für die Kunden und auch für uns selbst funktioniert. Ergebnis von dem Meeting war eine Reihe von Prinzipien, die wir uns selbst auferlegt haben, die wir jetzt hier besser machen wollen, wo wir aus der Vergangenheit lernen wollen. Ich möchte jetzt mal kurz durchgehen durch diese Prinzipien, die wir uns selbst hier gesteckt haben. Das erste ist, dass wir neue Unternehmen auf Sustainability, auf Langfristigkeit ausrichten wollen. Das heißt, es geht uns allen nicht darum, dass die Firma groß zu machen und irgendwann viel Geld zu verkaufen, sondern das Ganze soll ein Unternehmen sein, wo wir selbst in 20, 30 Jahren auch noch arbeiten können. Das Open-Source-Projekt soll es natürlich auch noch entsprechend lange geben, dass jeder, der es benutzen will, das natürlich dann weiterhin nutzen kann und weiterentwickelt wird und gepflegt wird. Deswegen haben wir uns entschlossen, jetzt kein externes Investment anzunehmen, weil ein Investor natürlich gewisse Interessen hat, der möchte natürlich nicht nur Geld reinstecken, der möchte das Geld natürlich auch wieder zurückbekommen. Die Frage, wie kann das denn zurückbekommen, wenn man ganz viel möchte, das geht typischerweise nur durch einen großen Verkauf der Firma, oder man ist wirklich so dermaßen profitabel, dass es wirklich Millionen hin abwirft, aber das ist ja immer der Fall. So, deswegen kein externes Investment und das Ganze für Sustainability. Das zweite ist, Prinzip von uns, dass alles, was wir machen, ist 100% Open Source freie Software. Das heißt, für uns gibt es keine proprietäre Software, überhaupt nicht. Wir haben dann angefangen, auf Serverseite die Funktionen, die früher in der Kaufversion, in der Enterprise-Version von OwnCloud nur zur Verfügung standen, nachzuimplementieren, und die sind inzwischen alle in Nextcloud auch vorhanden, aber diesmal Open Source. Also auch jeder benutzen, ohne dass uns. Dann ist es so, dass wir auch die Clients, also die den iOS-Client zum Beispiel, der in der Vergangenheit unter ein bisschen komischem Lizenzstand inkompatibel war mit dem Apple App Store, das ist, da eine andere Lizenz gewählt haben, und die Android-Version natürlich genauso und Desktop-Clients auch. Das heißt, es ist wirklich 100% Open Source und es wird auch so bleiben. Das dritte ist, wir haben auch das Contributor License Agreement abgeschafft. Das heißt, jeder, der mitmacht bei Nextcloud, macht so mit, wie man es zum Beispiel vom Linux-Kernel auch kennt oder wie man es von KDE auch kennt oder von den allermeisten richtigen Open-Source-Projekten, dass jeder die Rechte an seiner eigenen Contribution behält. Keine Rechte an die Firma abgegeben werden, und jeder behält das Copyright und die volle Rechte an seinem eigenen Werk. Die einzige Anforderung ist, dass es natürlich unter einer kompatiblen Lizenz natürlich kontribuiert werden muss. Wenn der Server unter der AGPL steht, muss der entsprechende Contributor natürlich sagen, hier, mein Feature ist auch unter AGPL verfügbar, aber die Rechte an dem Stück Software, die kann er selbst behalten. Das nächste ist, dass wir offene Standards verwenden. Überall, also es ist ein Tipp von uns, dass wir uns, wenn es offene Standards gibt, beispielsweise WebDAV, für Dateitransfer, XMPP, für Chat, für andere Dinge, die eigentlich immer verwenden. Wenn es noch keinen Standard gibt, manche APIs gibt es so, gab es davor so noch nicht, dann entwickeln wir die neu, aber das ist dann auch entsprechend dokumentiert und arbeiten dann mit anderen Projekten auch zusammen, dass sie sich hoffentlich durchsetzen. Das nächste ist Federation und Dezentralisierung. Das ist Nextcloud, ist ja ein Projekt, wo es ja darum geht, dass man es selbst hosten kann. Selbst hosten heißt jetzt nicht zwangsweise auf dem Raspberry Pi daheim, kann man natürlich, wenn man möchte, aber man kann es auch auf einem größeren Server machen. Kann es zum Service Provider geben, der kann es hosten, einen großen Cluster aufbauen. Der größte Nutzer, Kunde von uns, betreibt die Instanz für 20 Millionen Usern. Also es geht wirklich von Raspberry Pi ganz klein bis zu 20 Millionen Cluster ganz groß. Und der Witz ist, Federation, Dezentralisierung bedeutet, dass alle diese Instanzen auch miteinander zusammen kommunizieren und zusammenarbeiten. Es gibt ein Feature bei uns, dass man einen gesharten Ordner zwischen verschiedenen Servern haben kann. Ein Firmen-Nextcloud-Server kann einen gesharten Ordner mit jemandem haben, der eine Nextcloud mit einem Service-Provider hat oder weiß ich nicht. Das kann sich. Also wir versuchen dieses Prinzip, wie man es von E-Mail ja vielleicht auch kennt, jeder kann seinen eigenen Server haben, man kann aber trotzdem sich gegenseitig E-Mails zusenden. Es gibt keinen zentralen Mail-Server auf der Welt, der irgendwie alle E-Mail-Adressen kennen muss und verwaltet, wirklich federated. Dasselbe Prinzip machen wir auch für Dateien. Den offenen Community-Prozess, das ist ganz wichtig. Das heißt, bei uns gibt es niemanden, der spezielle Rechte hat. Jeder kann committen. Es gibt kein Approval von irgendjemand, der irgendwas absegnen muss. Ganz normales offenes Community. Und Diversity, auch sehr wichtig. Da engagieren wir uns in verschiedenen Projekten, das Ganze zu fördern. Welche Signatur? Ah, okay. Ja, also wir haben, wenn wir ein Release bauen, was ja im Wesentlichen ein Zusammenziehen des Repositories ist, dann, also ein bisschen kompliziert ist es schon noch, aber nicht kompliziert. Das kann ja auch jeder selbst natürlich machen. Aber das ZIP-File, was wir auf unsere Webseite stellen, das wird signiert und da gibt es dann den Hash, der auf der Webseite veröffentlicht wird, dass man eben prüfen kann, ob es irgendwie Ende der Mittel irgendjemand den Code manipuliert hat. Also das ist natürlich tatsächlich nur unser Key, wo wir unser eigenes Release signieren. Aber jeder kann ja sein eigenes Release auch machen. ZIP eigentlich. Aber das ist ein Skript, was bei uns halt. Also damit stellen wir halt sicher, dass unser Release, was wir auf unserer Webseite stellen, eben halt nicht manipuliert ist. Das geht es. Aber das schränkt den User ja nicht ein. Deswegen glaube ich nicht, dass ein Problem bei Software ist. Genau. Genau. Vielleicht zum Open Source Business Modell. Es stellt sich natürlich die Frage, wie verdienen wir unser Geld? Das hört sich ja vielleicht irgendwie alles ganz toll an und alles ist irgendwie hier frei und wir sind alle Hippies und alles ist ganz toll. Aber das wollen wir natürlich, habe ich am Anfang ja schon gesagt, auch Geld verdienen. Das liegt daran, dass wir auch die Leute zahlen wollen. Wir haben ja als Firma inzwischen 38 Angestellte, wollen ja auch bezahlt werden. Das heißt, wir brauchen natürlich eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und da haben wir ein Open-Source-Geschäftsmodell. Da haben wir nicht mehr dasselbe wie bei OwnCloud mit dem Dual-Licensing und dem Open-Core. Wir haben uns da eigentlich bei den Großen orientiert. Das erfolgreichste Open-Source-Unternehmen der Welt ist ja Red Hat oder SUSE ist da vergleichbar. Und da haben wir dasselbe Geschäftsmodell. Das bedeutet, wir veröffentlichen die Software komplett unter Open-Source-Lizenzen. Da gibt es keine komisches Lizenz, keine Ahnung, Tricksereien. Aber wir verkaufen als Unternehmen sogenannte Subscriptions. Das Unternehmen kann zu uns kommen und können eine Nextcloud Subscription kaufen und dafür bekommen sie Support. Das heißt, die können, wenn sie ein Problem haben, bei uns anrufen oder eine Mail senden oder persönlich auch mit dem Kunden zusammenarbeiten. Und da kann man direkt mit unseren Core-Entwicklern selbst, die halt entsprechenden Code sehr gut kennen, an dem Problem arbeiten und das eben sehr schnell lösen. Da kommt ein Service Level Agreement, ein SLA. Das ist eben wichtig für große Unternehmen, die das Ganze unternehmenskritisch einsetzen. Man bekommt auch Hilfe bei Security, das heißt, wenn dann der Kunde wissen möchte, was kann ich denn tun, um das Ganze noch abzusichern, dann können wir ihn beraten, wie er seine Zertifikate managen muss und wie er seine Firewalls konfigurieren muss, also da helfen wir dann eben. Wenn man das Ganze skalieren möchte, ich habe ja schon gesagt, es skaliert wirklich von ganz kleinen Servern bis zu ganz, ganz großen, da können wir natürlich bei helfen, wie man das mit dem Load Balancer und dem Storage gut machen kann. Wir können das Ganze branden, wenn das Ganze unter seinem Namen veröffentlichen möchte, kann er für uns gebrandete Mobile-Apps und Desktop-Apps und Server-Installationen bekommen und dann bieten wir noch Professional Services an, das heißt, wir machen auch noch bezahlte Feature-Entwicklung. Der Kunde kann zu uns auch kommen und sagen, ich möchte, dass hier noch dieses Feature fehlt und dann machen wir das auch. Das ist unser Geschäftsmodell und das hat frei. Genau. Bei uns gibt es, alles was wir machen, ist Open Source. Das heißt, wenn ein Kunde sagt, er möchte sein Feature haben, dann machen wir das und das fließt ganz normal in den normalen Release-Prozess ein und ist ein Teil von dem. Genau, es werden keine Apps am Core vorbei entwickelt, war die Frage. Nee, das gibt es nicht. Also bei uns gibt es alles, was wir machen. Was im Übrigen auch nicht möglich wäre. Also das ist natürlich immer so eine Sache mit der GPL und der AGPL, wie weit die jetzt wirklich vor Gericht jetzt schon getestet ist und wie weit sie nicht getestet ist. Das ist ja alles noch immer die Frage, welchen Richter man kommt. Aber die Lehrmeinung, sage ich jetzt mal, die von der FSF und der FSFE vertreten wird, ist ja, dass der Server ist ja in PHP geschrieben. PHP ist ja eine interpretierte Sprache, was in einem Prozess auf dem Server abläuft, einem Adressspace. Sehr von daher nicht legal, in diesem Adressspace proprietären Code und nicht proprietären Code zu mischen. Das geht gar nicht. Muss Open Source sein. Es ist erzwungen durch Lizenz. Also bei uns zumindest. Und es gibt so dieses Dual Licensing, halt diesen Ausweg. Aber das finde ich ganz gut, dass es nicht gibt hier. Genau. Open Source ist auch ein sehr gutes, oder kann, unser Geschäftsmodell kann da wirklich sehr gut sein für unsere Kunden, weil wir dann unseren Kunden einige Vorteile bieten, die es woanders eben nicht gibt. Dass es beispielsweise kein Vendor-Login gibt. Wenn der Kunde unsere Software mag, aber jetzt mit unserem Support unzufrieden ist, kann er den Supportvertrag kündigen und kann die Software weiterverwenden. So, ist ja nicht eingespannt. Security ist, glaube ich, inzwischen unbestritten besser bei Open Source Software als bei proprietärer Software, glaube ich so sagen. Ist inzwischen allgemein akzeptiert, anerkannt. Der Kunde hat auch die Möglichkeit mitzuwirken. Wir haben auch einige Kunden und Partner von uns, die auch selbst am Code mitentwickeln. Das ist ja vielleicht bei Microsoft und bei Oracle und so auch nicht wirklich möglich, aber das ist was Angenehmes hier. Die Lizenzen sind ganz klar. Das ist eine interessante Situation, dass wir manchmal mit Kunden argumentieren müssen, die dann diese GPL-Sache in AGPL nicht so richtig verstehen, was steht denn da dahinter. Ich argumentiere eigentlich in die komplett andere Richtung und sage, dass der Kunde da sehr viel sicherer damit ist, weil diese Lizenzen, die gibt es seit vielen, vielen Jahren, da haben sich viele Rechtsanwälte und Gerichte schon beschäftigt, da gibt es Papers, Untersuchungen, alles Mögliche, wogegen, wenn man jetzt Terms of Services von anderen Anbietern sich anschaut, die sich ständig ändern, dann sehe ich da ein viel größeres rechtliches. Verwendet man jetzt irgendein Windows zum Beispiel, ändern sich da die Lizenzbedingungen ständig, kann das überhaupt gar nicht überprüfen, wenn dann eigentlich viel riskanter, sozusagen diese komische Oracle-Lizenzen Problem für sein. Ich vertrete eigentlich die Ansicht, dass Open-Source-Lizenzen viel besser und klarer sind und für mehr Rechtssicherheit sorgen. Und letztendlich hat man als Kunde natürlich von Open-Source-Software Sicherheit, dass das Ganze noch weiterentwickelt und besteht. Selbst wenn jetzt wir eine Funktion nicht implementieren wollen oder uns es als Unternehmen vielleicht aus irgendwelchen Gründen auch nicht mehr gibt, natürlich jeder auch ein anderes Unternehmen beauftragen, an dem kommenden Code weiterzuarbeiten. Da haben einfach sehr viele Sicherheiten. So, wo stehen wir jetzt und wohin soll die Reise gehen? Die Situation von Nextcloud ist jetzt, dass wir mehr Contributor haben als jemals zuvor. Es ist uns da auch gelungen, sehr viel mehr Community-Contributor anzulocken. Diese faire Zusammenarbeit, wie ich es finde. Wir haben inzwischen, da steht 35, stimmt nicht, wir sind 38 Leute inzwischen, Vollzeitleute in der Firma beschäftigt, die 100% Open Source entwickeln, also die Entwickler eben, es gibt andere Mitarbeiter, Marketing, Sales und so weiter, aber alle bezahlten Entwickler von uns produzieren wirklich freie Software. Wir sind tatsächlich auch schon profitabel, um größere Kunden zu gewinnen, große Service Provider dazu, ARD, ZDF gehört da dazu, da gehört inzwischen auch Regierungsebene wird es auch eingesetzt. Es gibt einige größere angenehme Kunden. Wir haben immer noch kein externes Investment, wollen wir auch nicht. Und unsere Kundenbasis ist sehr, sehr deutlich am Wachsen. Wie schon gesagt, haben wir kein Contributor Agreement. Wie schon gesagt, es ist 100% offenes Open Source. Wir haben eine super aktive Community. Wir haben, als wir den Fork gemacht haben, vor knapp 2 Jahren eigentlich gedacht, dass es eine gewisse Zeit dauert, bis wir unser erstes Release eigentlich hinbekommen. Allerdings hat unsere Community so schnell gearbeitet, dass wir nach 2 Wochen schon das erste Nextcloud Release hatten. Ich glaube, das war Nextcloud 9, das aber nur eine ganz kurze Lebensdauer hatte, weil danach sowieso dann 10 so offiziell geplant war. Wir bearbeiten alle Pull Requests, alle Patches mit derselben Priorität, mit demselben Prozess. Dass wenn jetzt ein Feature von uns reinkommt in den Code, gibt es ja nicht irgendwie eine Abkürzung und die Contributions von irgendwelchen Freiwilligen aus der Community sind irgendwie Priorität B, sondern alles dasselbe. Bin ich sehr, sehr glücklich darüber. Und wir haben wirklich selbst solche Skurrilitäten, dass selbst unsere offizielle Webseite auf Git liegt und selbst Community-Leute an unserer Webseite contributen. Beispielsweise ist es so, dass unser Design, das ist an unserer Webseite von einem Community-Contributor, einfach ganz normal auf GitHub in dem Fall an unserer Webseite arbeitet. Das finde ich mir mal selbst so ein bisschen, wie sowas zustande kommt, aber es funktioniert sehr gut. So, nach wie vor haben wir natürlich immer noch die Herausforderung des namens des Branding. Hatte ich ja schon gesagt, wir mussten uns ja Nextcloud nennen. Wir konnten den Namen OwnCloud nicht weiterführen, der hat dem anderen Unternehmen gehört. Blöderweise ist sein Name OwnCloud auch eine ganz gute Idee von mir damals, sodass es mir jetzt schwerfällt, da jetzt dagegen anzukämpfen. Trotzdem ist es so, dass ich eine Statistik hier von Google Trends, das ist nur eine von vielen Statistiken, man kann da viele Statistiken bemühen, aber da sieht man jetzt, dass jetzt hier das Blaue ist Nextcloud und das Rote ist OwnCloud, dass es uns seit kurzem als gelungen ist, quasi die Bekanntheit der Marke jetzt hier zu überflügeln. Also das wird hier von Google gemessen, einfach wie oft irgendwas im Web vorkommt bzw. gesucht wird. Sodass wir uns ja hier langsam jetzt schaffen, die Marke auch. So, dann geht natürlich auch die Entwicklung der Software an sich natürlich auch super schnell voran. Vielleicht irgendwie zwei, drei Dinge rausgegriffen. Das ist jetzt hier eine Liste von langen Dingen, ich kann da jetzt gar nicht im Detail durchgehen. Dinge, die wir jetzt allein im letzten Release gemacht haben. Das heißt, da geht es wirklich sehr, sehr schnell voran. Vielleicht zwei Dinge rausgegriffen, weil ich die ganz besonders spannend finde. Das erste ist ein Feature, was Nextcloud Talk heißt. Und zwar ist es so, dass wir jetzt seit dem Release, das Anfang des Jahres jetzt released worden, auch eine Kommunikationslösung in Nextcloud optional eingebaut haben. Das heißt, da geht es um Audio- und Video-Calls und um Chat, für Screensharing, für Präsentationen, Webinare oder einfach nur One-on-One-Telefonanrufe. Und das Ganze ist in Nextcloud auch sehr gut integriert, dass man dann auch aus dem Chat raus was teilen kann oder aus dem kollaborativ an einem Dokument arbeitet mit jemandem zusammen und dann parallel noch einen Videocall machen kann mit den Personen und mit denen telefonieren kann, während man zusammen am Dokument arbeitet, Gruppenchat haben kann für bestimmte Projekte. Also ist eigentlich sehr, sehr leistungsfähig. Wir haben auch eigene Android- und iOS-Apps, die natürlich auch Open Source, ist ja klar, die man installieren kann und dann kann man sich wirklich am Telefon auch direkt anrufen. Ja, News antippen und dann gibt es eine Notification auf dem anderen Telefon, dass jetzt jemand mit dem sprechen möchte. Dann klicke ich drauf und dann habe ich einen Videocall. Das Besondere ist, dass es wirklich auch komplett selbst gehostet ist. Also das ist nicht so wie andere Systeme. Es gibt da ja noch Streamer und Signal und andere, die auch eigentlich schon mal ein bisschen besser sind als Facebook und andere böse Messenger, aber trotzdem immer über einen zentralen Server, der irgendeiner Firma gehört, laufen. Das ist teilweise halt End-to-End-Encrypted natürlich, aber die Metadaten, wer ruft wen, wann, mit welcher Location an, wer redet mit wem, fällt da natürlich immer noch an. Das ist ja eine komplett selbst gehostete Lösung. Man kann, wenn man Nextcloud hat, mit einem Klick Talk-App aktivieren und dann hat man diese Funktion auch selbst gehostet, komplett zur Verfügung. Das finde ich ganz spannend. Und das Zweite ist, das ist unser Top-Feature-Request, den wir seit vielen, vielen Jahren hatten. Das ist End-to-End-Encryption, was wir jetzt auch endlich implementiert haben. Das heißt, man kann von seinem iOS, Android, Telefon oder von seinem Mac Windows Linux Client aus bestimmte Ordner als verschlüsselt markieren und die sind dann end-to-end encrypted und es funktioniert eigentlich ziemlich gut. So, nochmal zusammengefasst ist es so, dass wir Nextcloud als Alternative zu Dropbox, Google Suite und Office 365 sehen. Was wirklich ganz, ganz wichtig ist, weil ich glaube, das möchte eigentlich jeder in der Zukunft, möchte eigentlich solche Funktionen haben. Aber wir haben natürlich ganz wichtigen Unterschiede. Das erste ist selbst gehostet, das zweite ist 100% Open Source, freie Software. Das dritte ist, es ist distributed and federated. Also so sehen wir es in der Zukunft und dahin soll die Reise gehen. So, das war jetzt auch mein letzter Slide und jetzt hoffe ich, dass wir noch ein bisschen Zeit für Diskussion haben. Das finde ich immer das Spannendste.
Weil wir streamen, würde ich bitten, die Fragen ins Mikro zu sprechen, sonst haben die Hörer außerhalb keine Chance mitzuverfolgen.
Ja, wenn ihr alles Open Source habt und auf Git hostet und so weiter, wie schützt ihr euch von Spam, Vandalismus im einfachsten Fall, sage ich mal? Und wenn jeder teilnehmen kann, das kenne ich persönlich auch von anderen bekannten Open Source Projekten oder Free Software Projekten, die Qualität ist nicht, die kann zwar besser sein, als was man aus einer oder anderen Firma kennt, sage ich mal, aber Qualität ist auch da ein Problem. Jeder kann irgendwas reinkloppen und da fragt sich der Nachbarentwickler, meine Güte, da sind wir in der Sackgasse gelandet. Wie, also Reviews, wie viel Prozent der Zeit verbringt ihr damit oder wie managt ihr das? Genau.
Sehr gute Frage. Also wenn ich jetzt gesagt habe, dass jeder contributen kann, bedeutet das natürlich nicht, dass man jetzt irgendwie wahlweise Code, der einem einfach irgendwie vor die Füße geworfen wird, irgendwie direkt in die Software integriert und das dann als gutes Release schiebt. Sondern wir haben dann sehr guten Qualitätsmanagement und Review-Prozess. Es funktioniert so, dass wir GitHub verwenden als Plattform. Da macht man einen Pull-Request, da sagt man, hier ist meine Änderung und dieser Pull-Request wird dann da veröffentlicht und dann müssen zwei andere Entwickler, zwei andere Kernentwickler auf jeden Fall schon mal das Ganze reviewen und plus eins sagen und nur dann wird es gemerged. Das heißt, niemand von uns, also ich und kein anderer hier von uns, kann irgendeinen Code direkt committen, sondern es wird immer gereviewt von insgesamt dann eben drei Personen, also der selbst gemacht hat, plus zwei weitere, jedenfalls sechs Augen schon. So, und dann ist es so, dass wir automatische Tests haben, die bei jedem Pull-Request automatisch ausgeführt werden. Das heißt, wir haben Continuous Integration Server, eine ganze Reihe von Tests, die automatisch gemacht werden, wenn so ein Pull-Request gestellt wird. Und das Ergebnis von diesem Test wird dann auch wieder in den Pull-Request direkt zurückgeschrieben. Das heißt, man sieht dann in, auf dieser Webseite von GitHub dann auch direkt, dieser Code, der hat irgendwie hier, der Code hat hier die Qualität, Dokumentation ist gut. Die Integration-Tests sind durchgelaufen, das heißt, der Code, der dabei rausgekommen ist, da wurden dann auch schon irgendwelche Syncs durchgeführt und andere Operationen, da wurde schon testweise schon mal deployed und mit verschiedenen Datenbanken durchgetestet und nur dann kommt dann auch irgend so ein grünes Feedback rein und es werden beispielsweise auch Performance-Tests gemacht, diese Code-Änderung, die macht den Code ist plötzlich langsam, dann weiß man das, und kann man den ablehnen oder kann man den nochmal bearbeiten. Es gibt ganz viele Tests, die automatisch durchgeführt werden und dann wird es gemerged. Und ja, da haben wir eigentlich ganz gute Erfahrungen. Das schützt vor Vandalismus, also waren wir eigentlich beide Fragen und auch den Qualitätsmanagement.
Erstmal, vielen Dank für den tollen Vortrag und Hut ab vor deinem Engagement bzw. dem, was ihr erreicht. Euer Erfolg bedroht den Erfolg des Vorprojektes. Inwiefern ist euch von deren Seite bzw. von Seiten des VC-Capitalisten Wind oder Steine in den Weg gelegt worden? Wie scharf ist der Wind, der euch aus der Richtung entgegengeht?
Also es gab, ich möchte nicht so sehr ins Detail gehen, aber am Anfang haben auch so ein paar Anwälte ein bisschen Geld verdient. Da alles, was wir machen, komplett legal ist, dann auch sich in Luft aufgelöst hat. Und inzwischen haben wir eine ganz gute sportliche Mitbewerbersituation. Wobei wir halt, wie ich ja schon gesagt habe, glaube ich, so ein paar strategische Dinge ein bisschen besser machen und deswegen wachsen und nicht schrumpfen. Aber so ein sportlicher Wettbewerb, würde ich sagen, und aufgrund der Situation, dass ja woanders auch externe Investoren wieder involviert sind, die ihr Geld auch wieder haben wollen, gehe ich davon aus, dass da auch irgendwann mal wieder irgendwelche Besitzverhältnisse sich wechseln und das Ganze irgendwie, keine Ahnung, Dinge passieren.
Ja, die klassische Angst, die man von dem Modell, was ihr jetzt gewählt habt, kennt, ist ja, okay, wenn jetzt alles Open Source ist, dann kommt der Nächste, macht genau das Gleiche, was wir machen und schnappt uns den Kuchen weg. Wie sieht das aus in der Realität? Seid ihr da, ist der Kuchen so groß, dass ihr sagt, hey, okay, wir sind jetzt hier wir sind jetzt der Platzhirsch, da ist Platz für andere, das ist unwichtig oder kann das euch bedrängen?
Den Code von uns nehmen und es mit dem eigenen Code Konkurrenz machen?
Nein, die gehen genau selber, was ihr macht.
Allgemein. Ja, aber klar, es gibt noch andere Projekte, also erstmal gibt es andere Software in dem Bereich. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Open-Source-Projekte, so wie IDEO aus Frankreich, C-File aus China und sowas. Mit derselben Software. Ja, das ist natürlich eine interessante Situation von Open-Source. Ja. Also das, natürlich könnte jemand anderen unsere Software nehmen, den Namen auswechseln und sagen, das ist mein eigenes Produkt jetzt. Klar. Die Erfahrung zeigt natürlich, dass die nicht die Expertise haben und die Credibility bei den Kunden und das nach kürzester Zeit nicht funktionieren würde, denke ich. Es gibt im anderen Bereich, wo sowas ja versucht wurde, das hat ja Oracle beispielsweise Red Hat Code genommen, hat Oracle Linux heißt es, glaube ich, weiß nicht genau, draufgeschrieben, Unbreakable Linux, und das heißt, als Oracle Software verkauft. Ja, kann man schon machen, aber ich glaube, die Insider wissen dann schon, dass das Original woanders herkommt. Also das sehe ich kein großes Problem.
Letzte Frage. Hast du noch Anteile an deiner alten Firma oder hast du die verkauft? Und wenn du sie verkauft hast, hast du die in die neue Firma eingebracht oder seid ihr wirklich auf null nur mit eurem Know-how gestartet?
Da gab es gar nichts mehr, was ich hätte verkaufen können. Das hat sich so weit selbst aufgelöst. Also wir sind zum Glück gestartet.
Dann möchte ich nochmal ganz deutlich danken. Ich möchte an dieser Stelle die große Runde auflösen, weil einige in den nächsten Vorträge strömen wollen. Es sei noch gesagt, 20 Jahre CLT, im Foyer bahnt sich jetzt eine süße Closed-Source-Überraschung an. Ansonsten, der Raum ist jetzt nicht belegt, wer den Frank Karliczek noch ausquetschen möge, möge das tun, aber für die offizielle Veranstaltung sage ich einfach mal ganz herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Gerne mal wieder. Applaus